What's up?
Allez Romain, il attaque! Allez! Allez Romain!
Der Radsport-Podcast.
Es ist passiert. Das Wunder von Flandern. Niemand hätte es für möglich gehalten, aber Wout van Aert hat keine Silbermedaille gewonnen. Was für eine Leistung von Wout van Aert. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von WhatsApp. Wir sprechen natürlich über die WM in Flandern und mein Name ist Lukas Bergmann und mir zugeschaltet, wie immer, meine beiden Kollegen Jonas Bayer.
Grüß euch alle.
Und Thomas Gerlich.
Servus. Schön, dass Jonas gleich sagt, grüß euch alle. So, als ob wir so eine Runde mit allen Zuhörern wären. So, als ob wir alle so hier im Skype-Talk mit dabei wären. Servus zusammen.
Ja, die imaginierten Zuschauer habe ich vor mir. Freue ich mich, dass uns Leute tatsächlich zuhören, wie wir hier über Radsport sprechen.
Finde ich auch schön. Ich habe gerade eben kurz überlegen müssen, was Berg jetzt genau mit dem Wunder meint oder was passiert ist. Dachte mir gerade, ja, die Chancen oder die Quoten, dass Alaphilippe einen WM-Titel holt, die werden jetzt nicht so gering gewesen sein, aber okay, klar. Silberwout, das ist natürlich die Überraschung.
Die Serie ist durchbrochen zumindest. Ich weiß nicht, ob er glücklich darüber ist, aber er hat mal kein Silber geholt bei dem großen Ereignis.
Ja, ist nicht so, dass es nicht möglich gewesen wäre. Also Remco hat, also an Remco lag es nicht, dass Wout kein Silber geholt hat. Das kann man zumindest mal sagen.
Ja, weiß ich nicht. Werden wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wollen wir es von vorne durchgehen, seit unserer letzten Aufnahme? Es gab ja dann noch ein Männer U23-Rennen, es gab noch die Juniorenstraßenrennen und dann natürlich das Frauenrennen am Samstag und das Herrenrennen am Sonntag, den Anfang.
Ich hätte so gelacht, wenn du gesagt hättest, dann lass uns von Anfang an durchgehen. Also es gab die drei Unterkategorienrennen, dann das Frauenrennen und dann, komm, lass uns über das Männerrennen sprechen. Damit haben wir alles gesagt.
Nein, ich wollte nur sagen, was heute ansteht. So ein kleinen,
so ist
wie bei so einer PowerPoint-Präsentation. Hier heute, das sind unsere Punkte. Das war hier einmal das U23-Rennen. Dann
fliegt es so
mega schlecht ein von der Seite. So richtig schlecht
animiert. Also dynamische Übergänge. Mhm.
Tagesordnungspunkt 1.
Das Wichtigste
Männer
bei solchen
Junioren.
Das Wichtigste bei so einer PowerPoint-Präsentation ist aber natürlich auch immer die Schlussfolie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, wo wahlweise auch noch irgendein lustiges Tier oder ein lustiges Bild irgendwie noch mit eingefügt ist.
Noch Fragen?
Ja, genau. Da würde ich mir den Alaphilippe, wie er ins Ziel fliegt, mit seiner Geste, mit seiner Jubelgeste von gestern so, noch Fragen? Ja, schön.
Auch sehr gut bei den Tagesordnungspunkten zum Schluss einfach immer noch einen Punkt Fazit hinzufügen und dann noch sagen, so zum Schluss, zum Ende der ersten Folie dann so, ja, und dann ziehen wir noch so ein Fazit zum Schluss und damit geht's los. Und so startet man dann rein in die PowerPoint-Präsentation.
Wenn jede Folie durch ist, bevor man zur nächsten geht, kommt immer, ja, genau. Das ist auch immer wichtig, dass man das genau nochmal, das genau ist der Abschluss der aktuellen Folie, bevor es dann auch zum Fazit kommt.
So, absolut. Thomas, aber keine Unterbrechungen bitte während meines Vortrags.
Sorry,
denn wir sind
ich finde aber jetzt auch schon, du hast frei vorgetragen, hattest auch immer Blickkontakt zum Publikum, das hat mir sehr gut gefallen. Man hat auch gemerkt,
Feedback,
dass ich wirklich für das
Ende.
Thema interessiere.
Feedback bitte am Ende. Okay. Wir wollen jetzt natürlich anfangen. Wir starten mit dem ersten Rennen. Das war das U23-Rennen der Männer. Also das erste Rennen seit unserer letzten Aufnahme, so muss man natürlich dazu sagen. Jetzt ist das Plenum offen für diese Diskussion.
Ja, wow. Dafür soll ich still sein für deinen Vortrag. Du hast die Einleitung gemacht und wir sollen den Rest. Na, okay. Es ist ja ein Gruppenreferat. Und wir verheimlichen an der Stelle, wer in diesem Gruppenreferat die Arbeit gemacht hat und wer einfach noch mit dabei steht und sich die Note mit einheimst. Okay.
Da petzen wir später beim Lehrer, wer da wirklich gearbeitet hat und wer nicht.
Ein Italiener hat den Titel geholt. Sagen wir mal, das kam in letzter Zeit nicht allzu selten vor. Ich hatte zwischenzeitlich schon das Gefühl, Italien räumt dieses Jahr jetzt einfach alles ab. Brutal. Filippo Baroncini wird U23 Weltmeister. Und ich muss sagen, am stärksten oder am beeindruckendsten fand ich eigentlich den Schlusssprint des Vize-U23 Weltmeisters.
Absolut.
Tut mir leid, den Namen, den muss ich selber ablesen, weil ich ihn wahrscheinlich schwierig aussprechen kann. Binyam Girmani Hailu, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, aus Eritrea, der ist den Sprint von Position 11 oder 12 ungefähr gestartet und fährt so ein bisschen wie Caleb Ewan wie letztes Jahr oder vorletztes Jahr mal bei der Tour, wo er so im Slalom einfach um gefühlt das halbe Feld einfach rumfährt, fährt an allen vorbei, im Schlusssprint zwei, drei versuchen sich dann noch, als sie von ihm überholt werden, an sein Hinterrad hinzuhängen, keine Chance, fährt an allen vorbei und da ging es ja auch nur noch um den zweiten Platz letztlich und holt da sensationell noch Silber. Also das ist mir von dem Rennen ehrlicherweise am meisten im Kopf geblieben, saustarkes Finish.
Das Starke von ihm war, also kurz zum Rennen an sich, Baroncini war dann eben vorne schon weg. Da war klar, dass der diesen Weltmeistertitel holen wird. Und dahinter war dann eben diese große Gruppe, die um Platz Silber und Bronze gesprintet hat. Das waren ja fast 30 Leute, die da zusammen ins Ziel gekommen sind. Aber eben dann Gemay Halo eben mit vorne drin in dieser Gruppe und in diesem Sprint, aber eben nicht ganz vorne, du hast es schon gesagt. Und man hat es ja gesehen bei dieser WM, das war ja immer die gleiche Zielgeraden, so minimal ansteigend, aber so eine leichte Linkskurve auch. Und er ist dann sogar außenrum gefahren, also hatte noch die Außenbahn, um da vorbeizugehen. Und das war dann schon sehr beeindruckend, wie er das dann bewerkstelligt hat und diesen Sprint angezogen hat. Ja, und das ist natürlich dann beeindruckend. Ist ein Mann, den man auf jeden Fall aus Eritrea mal auf dem Zettel haben sollte. Klar, U23-Rennen sind auch immer ein bisschen, um zu schauen, wer kann noch den Sprung in der World Tour nach ganz vorne irgendwie mal schaffen. Aber ist jetzt auch nicht so wie bei den Junioren, dass man da jetzt noch die Riesentalente entdeckt. Trotzdem, glaube ich, ist das ein Mann, der auf den wir mal noch ein Augenmerk legen können.
Ich glaube, vor allem ist es so, dass die Riesentalente da schon entdeckt wurden. Also Gemay, der hat jetzt schon unterschrieben bei Vanti. Für die nächsten 4 Jahre, glaube ich. Der dritte, Olaf Kooi, heißt er, glaube ich, spricht man ihn aus, den Niederländer. Der ist bei Jumbo unter Vertrag bis 2023. Also die meisten haben da eh schon einen Vertrag unterschrieben. Aber ich weiß natürlich, was du meinst, Lukas, dass die absoluten Top-U23-Fahrer, die fahren um den Titel im Männerrennen mit.
Richtig, ja.
Aber natürlich sind es da trotzdem noch ein paar richtig gute Fahrer. Und ich glaube, von Gemay werden wir auf jeden Fall noch hören. Was einfach auch schön ist zu sehen, dass sich da, glaube ich, was tut auch. Also gerade aus Eritrea, dass da Fahrer kommen und hoffentlich auch Fahrerinnen, die einfach da mithalten können. Und ich glaube, es ist ein radsportverrücktes Land. Wir haben das schon in der Folge mit dem Herrn vom Bike-Aid-Team. Jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Kommen die noch drauf?
Nico Holler.
Nico Demos Holler.
Ja. Genau. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, wie verrückt da Radsport verrückt im positiven Sinne die Bevölkerung ist. Und es ist super schön zu sehen, dass auch ein Fahrer mit so einer absoluten Topleistung wie da mitmachen kann. Bei so einem klasse besetzten Rennen. Schön zu sehen.
An der Stelle kam, glaube ich, nur kurz nach unserer letzten Podcast-Aufnahme dann raus, dass die Rad-WM 2025 in Ruanda stattfinden wird. Also da haben wir unter anderem über Rennen in Ruanda haben wir mit Nicodemus Holler damals auch schon gesprochen, weil der da bei der Tour schon dabei war. Und ich hatte sie nicht sogar gewonnen. Jetzt komme ich ganz durcheinander. Ich glaube nämlich, dass er da eben dann entweder die Etappe oder die Gesamtrundfahrt auch schon gewonnen hat. Und die Bilder und das, was er von da erzählt hat, hat ehrlicherweise absolut Bock gemacht da auf Rennen. Also ich bin sehr gespannt. 2025 natürlich noch eine Weile hin, aber cool auch mal eine WM da. Jetzt hat man das Radsportverrückte Belgien. Aber freue mich auch schon sehr auf eine WM 2025 in Afrika. Das ist mal, um komplett vom Thema wegzukommen, sorry.
Also aus deutscher Sicht lief es nicht ganz optimal. Niklas Merkel ist am Ende der beste Deutsche, 14. geworden. Michael Hessmann, wenn ich das richtig erkannt hatte, wurde leider vom Kommentator, vom Britischen auch nur genannt, der Mann aus Deutschland oder der Deutsche setzt da nochmal nach, war glaube ich noch in der Verfolgung vom Sieger dann und ist dann leider, hat es danach verloren, als die große Masse zum Sprint gekommen ist, aber ich glaube, hatten sich mehr vorgenommen für dieses Rennen.
Ja, Michael Hessmann hat auch danach im Interview gesagt, dass er nicht ganz zufrieden ist mit dem Rennverlauf. Aber so ist es. Auch er nächstes Jahr dann bei Jumbo-Visma, soweit ich weiß, dass er dann vom Development-Team auch ins World-Tour-Team aufsteigt nächstes Jahr. Soweit ich das weiß. Ja, da gehen die Rennen dann richtig los.
Noch ein letztes Wort zu Gemay Halu, eben aus Eritrea, der nicht nur für sich natürlich da ein Riesenergebnis eingefahren hat, sondern für Eritrea war es auch die erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft überhaupt. Also das zeigt schon, was das für einen historischen Stellenwert hat. Auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein U23-Rennen war, ist das ein Riesenerfolg, glaube ich, für dieses Land, das ja sehr radsportverrückt ist. Es gibt sehr, sehr viele Radsportler dort und das wird sich jetzt dann hoffentlich bald auch irgendwann mal in der World Tour auszahlen.
Dann Juniorinnen, oder? War das nächste Rennen. Das ist zumindest auf meiner Liste so. Lukas, du hast die Tagesordnungspunkte natürlich besser sortiert.
Jetzt muss ich schnell schauen, vom Datum her.
War, ich glaube tatsächlich, dass das Junioren-Männerrennen noch vorher war.
Richtig, das war einen Tag vorher. Am 24. war das Juniorenrennen der Männer.
Schau an, da habe ich mich vertan. Das tut mir natürlich wahnsinnig leid, Lukas, dass ich da deine Liste durcheinander gebracht habe. Und
ja, da hättest du mal auf Tagesordnungspunkt 2 bei mir gucken können. Warte, ich lasse ihn nochmal kurz einfliegen.
Ja, danke, danke. Dann kannst du jetzt auch starten mit deinem kleinen Impulsvortrag zum Juniorenrennen der Männer.
Norwegen. Wir haben es schon mal angesprochen, die Norweger kommen, auch in den Ausdauersportarten. Thomas hat das hier schon mal so mit sportwissenschaftlichen Ansätzen versucht, ein bisschen zu erklären.
Thomas hat versucht, es mit Fakten zu erklären, während wir einfach rumgerätselt haben und Thomas wusste es einfach.
Ja,
gefällt mir bis heute gut, diese Szene.
Kommt nicht allzu oft vor, muss man an der Stelle auch dazu sagen.
Hagenes ist der Sieger für Norwegen mit 19 Sekunden Vorsprung vor Roman Gregoire und Madis Mikkels aus Estland, das Podium. Aber ja, hallo Norwegen. Es ist schon beeindruckend, was die in den letzten Jahren da für Leute an den Start bringen. Und
letztes Jahr U23-Weltmeister gewesen. Ich glaube, der, weiß gar nicht mehr, wer es war, aber ich glaube, sie haben es gewonnen gehabt. Also die haben einige da. So wie du gerade Hallo Norwegen gesagt hast, es klang wie Thomas Gottschalk, der zur Außenwette gegrüßt hat. Hallo Sigmaringen!
Ich habe gerade eher an einen Eurovision Song Contest gedacht, oder so, wo man da hinschaltet so. Und dann im Publikum so ein paar Fahnenschwenker und ja, Hallo Norwegen, wie viele Punkte gebt ihr denn? Ach, 0 für Deutschland. Schade.
Ja, ist ja gut. Nein, aber vielleicht können wir das ja nochmal aufgreifen, was du damals schon gesagt hast, Thomas. Also man merkt, dass in dem Land inzwischen sehr, sehr viel in die Ausdauersportarten investiert wird. Klar, mit Langlaufen und so weiter hat man da ja eh schon immer recht gutes Grundlagen, also recht gute Leute mit Grundlagen, glaube ich, weil jeder irgendwie in der Jugend mal auf Langlaufschienen steht und das so ein bisschen macht. Von dem her haben die natürlich schon auch einen Hang zu Ausdauersportarten, aber dass sie jetzt da im Radsport, im Triathlon und so weiter angreifen, ist auf jeden Fall zu erklären, dass die in Sachen Trainingswissenschaften extrem viel in den vergangenen Jahren aufgeholt und überholt haben.
Ganz genau. Also ich kann jetzt auch nicht mit super vielen Fakten glänzen, aber das Einzige, was ich so ein bisschen weiß aus der Trainingslehre und den Trainingswissenschaften, dass einfach viele Studien oder Paper, die in den letzten Jahren rauskamen, eben sich häufig auf Erkenntnisse von norwegischen Trainingswissenschaftlern eben berufen haben und da vieles rauskam. Letztlich ist jetzt die Trainingswissenschaft, ist jetzt nicht so, dass sie sich jedes Jahr komplett neu erfindet, aber grundsätzlich kommt ja schon immer mal wieder irgendwas Neues raus und ich kann mir zumindest gut vorstellen, ohne das jetzt sicher zu wissen, dass da wahrscheinlich einfach sehr, sehr wissenschaftlich und sehr gut gearbeitet wird. Und wenn man, ich kenne jetzt nur von den Leuten, denen ich folge, eben den paar norwegischen Triathleten. Wir hatten einen norwegischen Olympiasieger dieses Jahr, jetzt bei der Halb-Ironman-Weltmeisterschaft hat auch wieder ein Norweger gewonnen, Gustav Iden. Also wenn man die Trainingsumfänge und die Intensitäten und so weiter, wie die trainieren, anschauen, das ist schon richtig krass. Und bei denen ist es auf jeden Fall von Erfolg gekrönt. Das würde mich jetzt zumindest nicht wundern, wenn sich das, wenn es beim Radsport ähnlich ist und da ähnlich wissenschaftlich einfach trainiert wird und da immer am neuesten Stand der Forschung ist, dass ich das auch auszahlen könnte. Warum nicht?
Was sich auch noch hilft, ist, sie haben ein ziemlich gutes Team auf Pro Tour, also in der zweiten Liga, Uno X heißt das Team. Fast nur mit Norwegern besetzt und die haben sogar noch ein Development-Team, also die sind ziemlich gut aufgestellt, gehen auch in die World Tour. Ich meine, 2023 ist das Ziel, in die World Tour zu gehen oder nächstes Jahr schon, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber die haben, ich glaube, das hilft einfach bei so einem Aufbau von einem Radsport-Entwicklungsland, kann man jetzt nicht sagen, dass ein Radsport-Entwicklungsland ist, Norwegen, aber die waren einfach nicht so ganz erfolgreich in der Breite. Und dann so ein Team zu haben, das nicht mal auf World Tour ist, weil das eben in Deutschland, da fehlt so ein bisschen die Anbindung von den Junioren dann über eine Zweitligateam zu diesem World Tour-Status dann. Ich glaube, das Team hilft da enorm und schafft es einigen Fahrern auch eine Möglichkeit zu geben, dann auf absolutem Top-Level irgendwann anzukommen. Wie der Högard zum Beispiel, werden wir nachher noch drüber sprechen, im Männerrennen, der 12. wird, der jetzt zu Trek wechselt. Also ich glaube, da das passt ganz gut zusammen bei den Norwegern.
Ja, Per Sandhagenes als eben der Junioren-Weltmeister, kann man auch nochmal dazu sagen, eben auch schon Vize-Europameister geworden vor 2 Wochen. Da muss er sich im Schlusssprint geschlagen geben. Jetzt hat er quasi den Solo-Sieg rausgefahren bei der WM. 18 Jahre jung, die nächsten 2 Jahre im Jumbo-Visma-Development-Team. Kein schlechter Ausblick auf die nächsten Jahre, kann man auf jeden Fall sagen. Also auf den können wir uns sicherlich freuen. Da wird sicherlich noch ein bisschen was kommen.
Ja, bei der EM war es genau umgekehrt quasi. Da war Romain Grégoire eben Erster, hat da den Sprint dann gewonnen gehabt. Diesmal war er dann der Franzose eben dann nur Zweiter, weil Per Sandhagenes eben diesen Solo-Ritt circa 5,8 Kilometer vor dem Ziel, 6 Kilometer, irgendwie sowas. Das war dieser vorletzte Berg, wenn mich nicht alles täuscht, ähnlich wie es auch dann bei dem U23-Rennen der Männer sich aufgelöst hatte. So hat es auch Hagenes dann gemacht und konnte da den Solo-Sieg dann eben durchziehen.
Aus deutscher Sicht.
Ja, stark, Jonas. Thomas, gleichzeitig kommen wir auf die Deutschen. Komm, du, ich lasse dir den Vortritt natürlich.
Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ja, aus deutscher Sicht, Luis Joliers wird 10. Auch ein ganz gutes Ergebnis, auch erst 18 Jahre jung. Der Bayer, muss man an der Stelle sagen, hat bei Bora auch schon unterschrieben für die nächsten 3 Jahre. Von 22 bis 24 hat er da auch im World Tour Team einen Vertrag. Wird mit 18 Jahren da logischerweise auch erstmal vorsichtig aufgebaut, aber das ist einer der Adressen auf jeden Fall und der Namen, auf die man auch achten kann die nächsten Jahre.
Daniel Schrag noch zu erwähnen, der ist 30. geworden, zwar nur am Ende, nur in Anführungszeichen, der ist aber ein super aktives Rennen gefahren, war viel vorne in den Gruppen unterwegs, immer viel im Bild gewesen, ist mir da viel aufgefallen. Auch ein super aktives Rennen gefahren. Ich glaube, die Junioren sind fast zufriedener mit ihrem Rennen als die U23.
Ich finde es immer wieder beeindruckend, wenn man dann diese Juniorenrennen sieht bei der Weltmeisterschaft. Man muss ja sagen, ansonsten kriegt man ja über das Jahr auch wenig mit. Klar, auch wir sind da jetzt nicht so, dass wir jedes Juniorenrennen irgendwie uns versuchen irgendwo anzugucken. Ich meine, das wird ja auch nicht übertragen. Bei der WM hat man dann mal die Chance. Aber dann sieht man mal, was da halt einfach schon für Talente da sind. Und dann haben einfach alle, die da vorne drin sind, schon längst einen Vertrag und so weiter. Das ist wirklich extrem.
Da schläft das Scouting nicht. Es muss ja auch einen Grund geben, warum Profiteams, dass sie ein besseres Scouting haben als wir.
Muss man ja, auch sagen. Das ist natürlich richtig.
Noch besser als wir.
Es wäre ziemlich verrückt, würden wir so Juniorenfahrer besser und Juniorinnenfahrerinnen besser kennen als Bora Hansgrohe-Team. Dann könnten wir uns vielleicht da mal bewerben. Als dreiköpfiges Scouting-Trio.
Die Juniorinnen dann mit sehr erfreulicher Geschichte für die deutsche Mannschaft. Die 2. Medaille bei dieser WM. Linda Riedmann hat sie geholt auf Platz 3. Bronze für Deutschland. Zoe Backstedt aus Großbritannien gewinnt am Ende Gold vor Kaya Schmidt. Weiß ich nicht, ob man die Amerikanerin so ausspricht, die auf Platz 2 ist. Klingt nach einem sehr deutschen Namen. Auch mit SCH geschrieben. Ich glaube, das hat. Die hatte bestimmt irgendwelche Wurzeln da, aber er ist ja auch wurscht. Aber Linda Riedmann holt die Kohlen aus dem Feuer.
Ja, starkes Rennen. Sie ist ja auch schon Juniorinnen-Europameisterin geworden. Insofern, das ist ein stabiles Jahr, wenn man bei ihr einfach mal bei Pro Cycling Stats auch die Ergebnisse anschaut, sind da auch schon ein paar Siege dieses Jahr dabei. Also von den, nur was bei Pro Cycling Stats drinsteht, von den Renntagen hatte sie vor den Europa- und vor den Weltmeisterschaften hatte sie, naja, 6 Renntage und davon ist sie 3-mal Erste geworden. Das ist auch nicht so schlecht. Und auch, das gefällt mir natürlich am besten. Ja. Teams für die nächsten Jahre, Team Jumbo Visma, ja. Es ist wirklich. Also Jumbo hat auch gefühlt, alles, was da sagen wir, im unter 22-jährigen Bereich erfolgreich ist, hat Jumbo schon lange den Daumen drauf gefühlt.
Also er hat so ein bisschen diese Attacke eben verpasst, der 2, die dann vorne ins Ziel gekommen sind. Schmied, wir nennen sie jetzt einfach mal Schmied, oder? Was soll's?
Ja,
Schmied.
Schmeid. Smite. Kaya Smite. Und Zoe Backstedt. Ist auch eher ein deutscher Name. Backstedt. Naja, gut. Die zwei waren also vorne. Und da ist mir vor allem eins aufgefallen, was mal wieder dadurch kommt, wie unterschiedlich Körper noch aufgebaut sind, gerade im Radsport und aber noch in den Juniorinnen und Junioren natürlich noch mal krasser. Also Kaya Schmid hat, glaube ich, von der Größe her ist sie halb so groß wie Zoe Backstedt gewesen. Es sah unglaublich aus. Es sah aus, als würde Arno Demar gegen Nairo Quintana sprinten am Ende.
Das war wirklich, schönes Bild.
Ja, also es war wirklich.
Und Nairo gewinnt, ja.
Und ja, Nairo hat in dem Fall nicht gewonnen, sondern Arno Demar. Die haben sich auch lang unterhalten.
Ja, was heißt in dem Fall? Würde so viele Situationen.
In diesem Jahr würde Nairo gegen. Okay, wir schweifen ab.
Ja, je nach Profil, Lukas. Würde jetzt sagen, richtig. Am Planche Belfi, wenn da Demar noch am letzten Kilometer dabei ist, gewinnt er nicht.
Naja, das beeindruckende Leistung.
Ja, wäre eine beeindruckende Leistung. Vielleicht gewinnt er deshalb keinen Sprint, weil er sich auf die Tour de France nächstes Jahr aufs Gesamtklassement vorbereitet. Wer weiß das? Naja, also die beiden kommen also auf dem letzten Kilometer an, alleine, ist noch so 1,30 vorne. Und dann fangen sie an, auf einmal nebeneinander zu fahren und so ein bisschen sich zu unterhalten. Und dann sind sie den nächsten Kilometer einfach nebeneinander gefahren. Also da wollte niemand mehr nach vorne oder nach hinten. Und da haben sie sich einfach entschieden, okay, dann fahren wir nebeneinander und gehen in den Sprint. Und so Backstedt hat die ganze Zeit so ein bisschen schräg nach unten geschaut, war dann auch ein lustiges Bild zu sehen, weil sie einfach deutlich größer war und hat gar nicht mehr so viel Vorsprung gewonnen, aber dann eben doch gewonnen. Allein von der körperlichen Konstitution, ohne zu wissen, wie die jetzt leistungstechnisch drauf sind, hätte ich schon auf sie gewettet im letzten Kilometer.
Dann sind wir angelangt, kommen wir zum Frauen-WM-Rennen.
Am Samstag bei den Frauen mit vielleicht der überraschendsten Siegerin dieser.
Und der Fortführung von Olympia, würde ich behaupten. Eine überraschende Siegerinnen und man fragt sich, Holland, was macht ihr eigentlich?
Aber ganz überraschend wie bei Olympia war es natürlich nicht. Also ja, dieser Balsamo,
so.
Die am Ende.
Aber man fragt sich trotzdem, Holland, was macht ihr eigentlich?
Definitiv. Also wir können es ja mal so grob zusammenfassen. Im Endeffekt war es eine größere Gruppe. Ich muss jetzt gerade überlegen, wie viele das waren. Bestimmt 20 Fahrerinnen oder so.
Die waren über 20, ja.
Das waren schon über 20, oder? Die dann eigentlich noch auf diesem letzten Rundkurs da zusammen waren. Es waren ja diese zwei Rundkurse, die da gefahren wurden. Und auf diesem kleineren ging ja dann das Rennen zu Ende. Und auf dieser letzten Runde waren eben noch über 20 Fahrerinnen beisammen. Und da gingen dann natürlich die Attacken schon auf der vorletzten Runde richtig los, aber niemand konnte sich wirklich absetzen, weil die Gruppen sich dann vorne nie einig waren. Also immer, wenn eine Lücke gerissen war, dann hat irgendjemand wieder das Tempo verschleppt und rausgenommen und zum Schluss hat dann halt einfach Elisa Balsamo aus dieser Gruppe raus im Sprint das alles am besten gemacht. Vor Marianne Voss am Ende gewonnen, die vor Tränen aufgelöst dann Zweite wird und einer ganz starken Kasia Nivea-Doma, die sich Bronze holt. Aber durchaus überraschend für mich, dass sich da trotz dieser Fahrweise von diesen vielen Attacken nie eine Gruppe gefunden hat, die auch mal Tempo gefahren ist. Irgendjemand war immer nicht zufrieden und hat dann wieder das Tempo versteppt. Für mich vollkommen unverständlich, weil auch zum Teil, und das hast du ja schon gesagt, Thomas, Holländerinnen da zusammen eigentlich vorne in einer Gruppe waren mit Ellen van Dijk und Marianne Voss, die dann aber auch nicht zusammengearbeitet haben, sondern auch wieder das Tempo verschleppt haben. Also da hat irgendwas wieder überhaupt nicht gestimmt bei den Holländerinnen.
Als erstes hat mal die Gangschaltung von Demi Wollering nicht gestimmt, glaube ich.
Das ist richtig, ja.
Das sah richtig übel aus. Die war deutlich an einem, ich weiß gar nicht mehr, welcher Anstieg, das war ziemlich steil und mit Kopfsteinpflaster und dann hat sie sich verschalten, glaube ich, oder die Kette ist runtergesprungen. Und das hat dann natürlich zu einem absoluten Desaster geführt. An so einem steilen Berg kommt man kaum mehr los. Plus hat sie natürlich, glaube ich, gefühlt 50 weitere Fahrerinnen hinten aufgehalten, die dann hinter ihr standen oder stehen mussten. Da ging es schon mal schlecht los, weil sie eigentlich auch absolute Mitfavoritin war um diesen Titel. Und ich glaube, dann waren sie sich einfach nicht mehr einig. Also ich habe gefühlt allein 18 Attacken von niederländischen Fahrerinnen gesehen, die aber immer so halblebige Attacken waren. Und irgendwann war es dann Annemiek van Vleuten, die einfach entweder nur noch von vorne gefahren ist oder dann von vorne attackiert hat. Also es hat aus holländischer Sicht einfach nicht so viel Sinn gemacht, wie sie das ganze Rennen angegangen sind.
Aber hatten sie irgendeinen Plan oder ist einfach wirklich, so wie es von außen wirkte, einfach jede für sich selbst gefahren? Jeder hat es einfach mal versucht.
es wirkte tatsächlich so ein bisschen, ja, dass sie jede für sich gefahren ist. Im Grunde muss der Plan ja gewesen sein, wir attackieren, versuchen wegzukommen mit Van Vleuten, mit Ellen van Dijk und ab dann wird für Marianne Vos gefahren. Und dann gibt es einen richtigen Sprint. Und die Taktik, die die Italienerinnen gefahren sind, das war die, die die Holländerinnen so hätten fahren sollen.
Aber ganz kurz nochmal zu den Holländerinnen, weil ich das wirklich komisch finde, weil, also ich habe, entweder stimmt es da auch im, also das ist jetzt so von außen irgendwie so ein bisschen Stammtisch mit reingelabert, gebe ich zu, aber das wirkt wirklich von außen, als ob es da einfach teamintern auch nicht stimmt und als ob die jetzt auch nicht wirklich deine die viel zitierte Teamchemie oder sowas hätten, als dass sie sich da einig wären oder irgendeinen Spirit haben, okay, hey, wir fahren für dich oder wie auch immer. Das ist einfach so ein Einzelkämpferinnen-Dings, das ist wirklich, also Lukas, ich glaube, du hast ja im WhatsApp-Chat geschrieben, das klingt ja schon böse, man freut sich ja schon fast, dass sie am Ende nicht gewinnen, weil man sich denkt, was ist los mit euch? Und die Italienerinnen haben es ja, Jonas, du hast schon gesagt, die haben es ja perfekt vorgemacht. Ich würde behaupten, die sind mannschaftlich nominell deutlich schlechter, aber sie sind einfach so geschlossen gefahren, dass am Ende einfach, ja, Elisa Balsamo einfach noch eine Elisa Longo Borghini hat, die ja den Schlusssprint anfährt und aus deren Windschatten sie raus dann einfach zum WM-Titel fährt. Also da war es einfach das genau das Gegenteil. Die hatten einen klaren Plan, die waren top aufgestellt, im Finish sogar noch zwei Helferinnen. Ganz am Ende Elisa Longo Borghini fährt noch an für Elisa Balsamo und die vollendet das. Also aus den letzten drei waren noch zwei Italienerinnen dabei. Das war also mannschaftlich einfach brutal gut ausgespielt, muss man so sagen.
Was für ein Leadout von Elisa Longo Borghini. Das muss ich noch mal kurz hier betonen. Das war wirklich, wirklich beeindruckend.
Damit hatten auch wenige gerechnet, glaube ich, dass sie so drauftritt noch mal. Weil sie hat ja tatsächlich eine Lücke gerissen zwischen, also sie, da war noch Longo Borghini vorne, dann Balsamo, dann Voss, die war noch dran. Und dann ist die Lücke gerissen. Ich glaube, niemand hat gerechnet, dass sie da so
ausbedarft. Nivea Doma war, glaube ich, auch noch dran, oder?
Oder Nivea Doma, ja. Oder so, genau. Aber ich glaube, niemand hat damit gerechnet, dass sie da so aufs Pedal drückt. Das war wirklich beeindruckend. Noch ein Satz zu den Niederländerinnen. Man muss ja einfach sagen, sie hatten wieder, glaube ich, vier der wahrscheinlich fünf Favoritinnen gefühlt dabei. Also, und ich glaube, das ist auch das Problem. Die sind zu gut, als dass sie sich unterordnen können. Also eine Annemiek van Vleuten, die ist, glaube ich, einfach nicht bereit zu sagen, nee, komm, was soll's, da verzichte ich nochmal, da muss ich nicht auf Sieg fahren. Also ich glaube, die sind einfach viel zu erfolgreich dafür. Auch eine Ellen van Dijk, ja, die super erfolgreich fährt. Anna van der Breggen ist da so ein bisschen rauszurechnen. Ich glaube, die ist einfach auch nicht mehr in Form gewesen, war ihr letztes Rennen übrigens. Wird kein einziges Profirennen mehr fahren. Marlen Reuser ist mit ihr ins Ziel gefahren, hat sie auf Instagram gepostet. Ich glaube, das ist einfach ein großes Problem. Und die Italienerin, ehrlicherweise ist halt Elisa Longo Borghini da der große Star. Und wenn die sagt, wir schauen mal, wie es läuft und wenn Balsamo dabei ist, dann fahre ich sie in den Sprint rein, dann ist die Sache, glaube ich, gegessen. Weil dann muss sie das entscheiden und wenn sie es macht, dann ist es gegessen, dann steht die Taktik.
Eine Statistik noch, die auch einfach, auch wenn Marianne Vos, jetzt will ich fast schon sagen, nur Zweite wird, ist ja trotzdem noch sensationell, aber einfach um zu unterstreichen, wie dominant und wie gut sie einfach in den letzten Jahren waren, die Platzierungen von Marianne Vos bei WM-Rennen. Es wird jetzt ein bisschen langweilig, aber 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 10, 22, 48, 6, 4, 2. Also das sind schon ganz schön viele Top-10-Platzierungen, beziehungsweise ganz schön viele Top-2-Platzierungen einfach dabei. Das ist absurd.
Da kann noch mal einer was über Wout van Aert sagen. Marianne Vos ist die
5-mal in Folge Vize-Weltmeisterin. Aber trotzdem, also 3-mal Weltmeisterin, 6-mal Vize-Weltmeisterin, noch einmal Vierte, einmal Sechste. Ja, das ist absurd gut einfach.
Es gab für mich einen ganz bestimmten Moment, ich habe ihn vorhin schon mal kurz angesprochen, wo ich glaube, dass die Holländerinnen das Rennen verloren haben. Und das war, als sich eine Fünfergruppe vorne gebildet hatte, mit Ellen van Dijk unter anderem, Marianne Vos. Und dann waren da noch 3, 4 Fahrerinnen drin, wo auf jeden Fall klar war, die werden gegen Marianne Vos nicht im Sprint gewinnen. Und Ellen van Dijk ist von vorne, die hatte diese Attacke gefahren, dreht sich um, sieht diese Gruppe, diese Zusammensetzung, die hatten bestimmt schon 10 Sekunden Vorsprung. Oder lass es 5 Sekunden gewesen sein, aber auf jeden Fall eine Lücke, dass da kein Windschatten mehr möglich war. Und wenn eine Ellen van Dijk da von vorne über die Gruppe drüber gezogen hätte und gefahren wäre, wir wissen, wie gut sie Zeit fahren kann und wir wissen, wie stark sie da in der Ebene ist, dann glaube ich, wäre das auf jeden Fall durch gewesen. Dann hätte Marianne Vos Gold geholt und Ellen van Dijk wahrscheinlich auch noch Silber oder Bronze. Aber da hat sie dann sich umgedreht, hat diese Gruppenzusammensetzung gesehen und wieder rausgenommen. Und dann hat man halt gesagt, na gut, dann fährt halt jetzt nur noch Marianne Vos im Sprint drum. Habe ich nicht verstanden. Und das war für mich der symbolische Moment, warum es bei den Holländerinnen nicht funktioniert hat.
Vielleicht hatten sie, ich weiß nicht, ob Kasia Niewiadoma da mit drin war, weil die war aus meiner Sicht die Stärkste an dem ganzen Tag. Die hatte ein bisschen Pech, dass der Parcours zu leicht war. Ja. Also die hatte ein bisschen Pech, glaube ich, dass der Parcours zu leicht war. Aber was die für Antritte gezeigt hat, die ist im Grunde gefahren wie Julia Alaphilippe. Nur leider hatte sie nicht das Team, dass ihr das alles vorbereiten konnte. Und vielleicht waren auch die Gegnerinnen zu stark an dem Tag. Aber die ist unglaublich stark gefahren. Was da für Antritte dabei waren, wirklich, wirklich atemberaubend. Mit was für einer Qualität die da gefahren ist und was sie für ein Level nochmal erreicht hat jetzt für die WM.
Schauen wir noch auf die Deutschen. Es war ein bisschen eine bittere Situation. Wir hatten es ja vor dem Rennen gesagt, dass Liane Lippert eigentlich in super Form ist, Silber bei der Europameisterschaft geholt hat. Sie allerdings dann mit ein bisschen Krankheit am Start gestanden, hat relativ schnell signalisiert, okay, sie gibt hier alles, um für Lisa Brennauer zu fahren, musste dann aber eben auch aussteigen frühzeitig und dann war Lisa Brennauer auf sich alleine gestellt im Finale. Sie hat eigentlich oft das mit den Lücken zufahren und mit der Position sehr klug gelöst, hatte dann allerdings ganz am Ende eben nicht die richtige Position, vielleicht auch nicht mehr die Kraft, um da in den Sprint mit reinzuhalten, weil sonst ist sie natürlich auch eine, wenn so eine Gruppe ankommt vorne, die normalerweise da auf jeden Fall auch mit ums Podium, wenn nicht sogar um den Sieg mitsprinten kann, weil da ist sie eine der schnellkräftigsten, aber das hat dann am Ende für Platz 9 noch gereicht. Ich glaube, ist dann natürlich ein bisschen bitter gelaufen mit Liane Lippert zusammen. Da wäre taktisch sicherlich noch einiges mehr möglich gewesen.
Aber egal, was passiert, Brennauer fährt Top 10. Da kann ja einfach passieren, was will. Das ist unfassbar.
Ein Satz noch zur Viertplatzierten, Kata Blanka Vas aus Ungarn. 20 Jahre erst alt. Ich glaube, von der ist auch einiges zu erwarten. Ich weiß gar nicht, ob sie da mitfährt, weil sie so gut ist. Oder es gibt bei den Frauen einfach kein U23-Rennen. Ist, glaube ich, auch ein Fehler. Könnte man inzwischen auch locker mal einführen, diese Kategorie. Aber
Ausreißer und Ausrutscher.
Hart unterbrochen hier. Einfach weil es gerade kommt. Habt ihr das mitbekommen, was die UCI geplant hat zum Frauen-U23-Rennen nächstes Jahr? Richtig, es wird keins geben, aber es wird eine U23-Weltmeisterin geben. Wisst ihr, wie das passieren wird? Die UCI hat sich einfach gedacht, ab nächstem Jahr gilt, wer beim Frauen Straßen-WM Elite-Rennen die bestplatzierte U23-Fahrerin ist, die ist dann einfach U23-Weltmeisterin. Wie bescheuert klassische, ist diese Idee? Herzlichen Glückwunsch, UCI.
Klassische Altersklassen, oder? Wie, das kennt man doch vom Amateursport. Da wird dann immer ja, der so beste ein bisschen. Ü40, das ist doch, U45, sowas wird doch dann ausgezeichnet.
Das ist doch einfach ein Witz. Also gib denen ihr eigenes Rennen Quatsch. Oder lass es bleiben. Also wirklich. Das ist doch, du kannst doch nicht einfach sagen, ja, wer hier auf Platz, also klar, in dem Fall, sie ist Vierte geworden, aber kann auch mal sein, dass sie U23 auf Platz 23 reinläuft und ist die Weltmeisterin oder wie auch immer, vom Rennverlauf abhängig und von was auch immer. Das ist doch so bescheuert. Gib denen einfach ihr eigenes Rennen. Wo ist denn das Problem?
Darf man dann auch mehr Fahrerinnen nominieren? Oder muss dann halt zufällig eine U23-Fahrerin so stark sein, dass sie bei den Holländerinnen zum Beispiel es ins Team schafft?
Vor allem ist es ja auch, man beraubt ja auch den Fahrerinnen da so ein richtiges Erlebnis. Also man will ja nicht, man ist doch da, Fahrerinnen kommen doch da an und wollen ein Rennen gewinnen. Man freut sich doch ganz anders, wenn man U23-Rennen gewinnt, als wenn man jetzt als, lass es wirklich blöd laufen, 45. über den Zielstrich rollt und dann kommt jemand und sagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind Weltmeisterin U23.
Ja, vor allem Weltmeisterin.
Keine Ahnung, weil du weißt doch dann auch nicht, wer sind jetzt deine Konkurrenten denn da aus.
Genau.
Kein Mensch hat das fragen, oh, wie alt bist du? Ah, okay, den muss ich noch überholen jetzt im Schlussschritt.
Ja, vor allem ist jetzt keine Bummelrundfahrt, wo du dann am Ende, ja, du hast jetzt das beste Jungprofi-Trikot irgendwie übernommen, so, ah ja, okay, cool, oder wie auch immer, sondern es ist einfach eine Weltmeisterschaft, du bekommst ein eigenes Trikot dafür und das sollst du dann eben, wie gesagt, nicht über einen Moment, du willst doch eine Ziellinie haben und wer da als erstes drüber fährt, ist Gewinnerin, Gewinner. Punkt aus. Also, naja, das auf jeden Fall der Ausrutscher diese Woche schlechthin für mich.
Ich habe auch noch einen Ausrutscher. Ja? Der hat allerdings nichts mit der WM zu tun, sondern mit den wunderschönen Instagram-Bildern von Jan Ullrich und Lance Armstrong.
Ah, Radsportherz, diese Woche.
Ah. Was war das? Was war das für ein Ausflug?
Ja, die sind zusammen auf Mallorca oder sind zusammen in Spanien und fahren Fahrrad.
Ja, das ist richtig.
Ist doch ein Traum.
Ein Podcast von Lance Armstrong. Ich wusste gar nicht, was Lance Armstrong.
Wirklich?
Ein Podcast hat. Da war Jan Ullrich zu Gast.
Das muss man natürlich anhören.
Bisschen darüber gesprochen, wie es ihm geht und was er...
Uli kommt erst zu Lance, bevor er zu uns kommt. Das ist natürlich enttäuschend. Das muss man selbstkritisch auch mal festhalten.
Man muss ja natürlich auch immer ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, bei Jan Ullrich ist da natürlich auch einiges Kopfsache inzwischen. Das hat er dann auch in dem Podcast nochmal gesagt. Ich will da jetzt auch nicht zu sehr draufhauen und mich über Jan Ullrich irgendwie lustig machen oder so, weil ich glaube, das haben Medien schon zu Genüge getan und ist auch immer zu hinterfragen, ob das dann richtig ist, abgesehen davon, egal was er getan hat. Trotzdem war das natürlich irgendwie schon ein absurdes Bild, dass genau Lance Armstrong und Jan Ullrich sich da treffen in Spanien, um zusammen Fahrrad zu fahren. Weiß ich nicht, ob das...
Worüber denkt ihr, unterhalten die sich? Wenn sie so schön zusammen nach dem Café irgendwie nochmal den Berg hochfahren, worüber wird gesprochen?
Ja, worüber unterhält man sich? Die kennen sich Ewigkeiten, sind Ewigkeiten Rennen gegangen. Ja,
aber die haben sie doch auch Ewigkeiten nicht mehr gesehen.
Ja gut, aber da gibt es ja, wenn du musst jetzt mal überlegen, dich mit deinen alten Schulfreunden triffst.
Ja, ganz kurz. Ja, aber die haben sich in einer ganz anderen Situation da getroffen. Die waren damals Konkurrenten, Rivalen, dann die Skandale, Abstürze und wie auch immer. Und jetzt sieht man sich wieder.
Ja, und dann setzt man sich zusammen, so wie du dich auch mit deinen alten Freunden, die du ewig nicht gesehen hast, zusammensetzt. Und dann wärmt man irgendwelchen alten Kaffee wieder auf. Und überleg nochmal, oh, wie das damals war, da hoch oder was
wir besprechen. Damals, als du mir eingesagt hast in der Abfrage, so, ne, wie wir schön die Lehrerin verarscht haben. So ungefähr.
Ja, so. Sowas holt man ja dann raus, was halt so lustig war. Oder überlästert über Trainer oder was weiß der Henker, was die da so machen. Mich hat es hauptsächlich eigentlich tatsächlich gefreut, einfach Jan Ullrich zu sehen, dass es ihm anscheinend wieder gut geht. Also, oder jetzt, man kann da jetzt nicht viel rauslesen. Ich habe den Podcast nicht gehört. Aber einfach zu sehen, also der Mann hat wirklich gelitten und ich glaube viel zu viel Schmerz durchlitten, einfach durch mit Depressionen und noch allem. Ich glaube, das hat sich zum Glück jetzt einigermaßen verbessert und ich hoffe, er kann wieder in sein Leben irgendwie reinstarten, ohne Skandale.
Und ehrlicherweise, die letzten Bilder, die ich von Jan Ullrich gesehen habe, waren jetzt nicht die schönsten, wo man sich jetzt nicht so gefreut hat. Und auf einmal sieht man das, Lance Armstrong und Jan Ullrich sitzen im Café und lachen und haben Spaß irgendwie. Also mich hat das auch in erster Linie erstmal gefreut. Ich finde, Wahnsinnsbilder natürlich. Vor allem so aus dem Nichts. Das war hervorragend.
Dann haben wir aber auch noch natürlich einen Ausrutscher.
Dass Lance mit WM-Streifen gefahren ist. Das fand ich natürlich hervorragend. Dieses Bild, das kam dann heute jetzt, glaube ich, noch. Sind sie nochmal Rad gefahren und Lance Armstrong nochmal in einem Trikot mit WM-Streifen dran natürlich.
Und Jan Ullrich im Gold Race-Trikot.
Ja.
Wir hatten ja den Veranstalter auch schon mal vom Gold Race aus dem Allgäu bei uns.
Da muss ich Maler nochmal fragen,
Ullrich
was es damit auf sich hat.
Gold Race-Trikot.
Das ist Weltklasse. Also ein Marketing-Coup sondersgleichen, dass ich das noch nicht auf der Gold Race Instagram-Seite irgendwie gesehen habe oder wie auch immer. Das ist natürlich eine entgangene Chance, würde ich behaupten.
Ein Ausreißer haben wir natürlich auch noch und da finden wir die Überleitung wieder zur WM und zum Männerrennen. Sind die Tanzkünste des Benoît Cosnefroy. Thomas Gerlich, du hast uns darauf aufmerksam gemacht, du hast es entdeckt auf der
geil.
Instagram-Seite des Julien Alaphilippe.
Ich werde es auch nochmal in unsere Insta-Story packen, dieses Video. Ja, ich muss es irgendwie abfilmen und rein.
Bevor das Video weg ist.
Keine Sorge, das ist schon mehrfach im Internet geteilt.
Okay, das ist sehr gut. Aber Benoît Cosnefroy macht da einen schönen Dance, seine Tanzpartnerin in dem Fall das Weltmeister-Trikot.
Tanzpartnerin, er beißt auch auf ihr rum. Also, das ist Wahnsinn. Also für mich kannst du gar nicht sagen, woher, aber vielleicht ist das Foto, das von ihm in diesen grafischen Einblendungen immer gezeigt wird, passt einfach nicht ganz zu ihm, weil er wirkt rein optisch mit seiner Brille ja schon eher introvertiert und eher schüchtern, muss ich subjektiv einfach sagen.
Den Eindruck hat er auf mich gemacht. Was ist da dein Eindruck von ihm?
Von Cosnefroy? Nee, du meinst jetzt Guillaume Attal gerade.
Ah, okay, ich bin vollkommen
jetzt bist du auf falschen Dampfer. Aber Benoît Cosnefroy... Sagen wir es mal so, mit dem Video hat er den Eindruck, den ich bisher von ihm hatte, aber mal komplett auf 180 Grad gedreht. Richtiges Feuerbiest. Geiler Typ. Mit Bier in der Hand, Weltmeistertrikot im Mund, legt dann einen halben Striptease hin. Ah, das ist ja nur das Video, das es bei Julien Alaphilippe in die Insta-Story geschafft hat. Stell dir das Ganze mal 3 Stunden später vor, wenn keine Videos für Instagram mehr gemacht werden. Ah, da wären wir gern dabei. Irgendwo in Flandern, 10 Liter belgisches Bier im Schlund.
Das klingt nach einem guten Abend, aber ich glaube, die Franzosen hatten auch genügend zu feiern. Denn die Taktik ist mal voll aufgegangen. Julien Alaphilippe wiederholt seinen Weltmeistertitel, auch in Flandern, in beeindruckender Art und Weise. Nicht nur von ihm beeindruckend, sondern von der kompletten französischen Mannschaft. Ja, wo soll man bei dem Rennen anfangen? Das war natürlich, ist sehr, sehr viel passiert, obwohl man dachte, es könnte eher so ein bisschen langweiliger werden aufgrund dieses Rundkurses. Aber es wurde sehr, sehr früh attackiert, unter anderem von Remco, der das Rennen dann schon so eröffnet hat. Da hat sich dann schon die erste Gruppe gelöst und von da an gingen dann die Attacken im späteren Verlauf immer weiter, bis sich dann so einem, ja, circa 15 bis 20 Mann starke Gruppe auch gefunden hatte. Da waren dann natürlich die ganzen Top-Favoriten noch mit drin, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Alaphilippe etc. etc. Und aus dieser Gruppe raus, nachdem sich dann Evenepoel von der Spitze verabschiedet hatte, 26 Kilometer vor dem Ziel, der hatte bis dahin die Dampflok gespielt, die unermüdlich da von vorne weggefahren ist. Und ab dann, als er rausgegangen ist, ging es richtig, richtig los. Alaphilippe hat, glaube ich, an jedem kleinen Hügel, den er gefunden hat, irgendwie attackiert, um die Leute mürbe zu machen. Und zum Schluss fährt dann aber Madouar auf der vorletzten Runde für ihn die entscheidende Attacke an und Alaphilippe zieht das dann eindrucksvoll durch, holt sich an einem dieser kleineren Anstiege den Vorsprung, den er brauchte, circa 12 Sekunden und fährt das dann von vorne weg bis ins Ziel durch. Sehr, sehr spannendes Rennen.
Wie brutal ist Remco einfach gefahren? Wie schwer hat er einfach dieses Rennen gemacht? Also das, wenn man den Vergleich mit dem Frauenrennen davor nimmt, da hatte ich das Gefühl, dass das Frauenrennen erst spät hart wurde oder gar nicht so komplett hart gefahren wurde einfach und das Männerrennen war einfach, ja, eigentlich nach 50 Kilometern ging es einfach schon nur noch zur Sache. Von Anfang an richtig hartes Rennen. Man hat dann auch gesehen, wie viele Fahrer das Rennen noch nicht mehr beendet haben. Es war einfach absurd. Und um das auch nochmal zu zeigen, bin ich natürlich dankbar, dass Remco das Ganze auch schön auf Strava nochmal hochgeladen hat.
Stravazen.
Watt Normalized Power auf, nicht auf ein Segment, sondern auf die gesamte WM-Strecke. 6 Stunden Bewegungszeit, 298 Watt Normalized Power und ich glaube, es waren 252 im Durchschnitt auf die ganze WM. Und wenn man sich da, ich habe das mal herausgerechnet, ab circa, ja, also wenn man die Wattkurve anschaut, würde ich seine Attacke wahrscheinlich circa nach 55, knapp 60 Kilometern, wo es losging, bis so, ja, die letzten 20 Kilometer kann man auch noch mal rausnehmen, sind es 284 Watt über, sorry, das muss ich jetzt auch nochmal kurz hier live nachschauen, wenn man die Zeit nimmt, das sind auch einfach nochmal 4 Stunden circa. 4 Stunden am Stück, 280 Watt, die ganze WM quasi ist ja eh schon mit 4 Watt pro Kilogramm gefahren und wenn man das nur in seinen Attacken oder wo er quasi vorne gefahren ist, alles 4,6 Watt pro Kilogramm. 4 Stunden lang. Erst alleine, dann mal schön die Dampflok für Wout gespielt. Also, sagen wir es mal so, Wout hatte gestern auf jeden Fall die besseren Beine. Remco hatte gestern auf jeden Fall die besseren Beine als Wout, kann man vielleicht so sagen. Wahnsinn.
War eine gute Leistung. Das kann man festhalten. Ne? Der war gut drauf, der Remco. Und ich glaube, er wollte vor allem eins beweisen, dass er Teamplayer ist. Dass er es sein kann. Es gab viel Diskussion. Kann er überhaupt für jemand anderen fahren?
Merckx hat sich auch mit eingeschaltet. Der hat ihn richtig kritisiert.
Ja, also da ging es zur Sache. Und ich glaube, jetzt wollte er mal beweisen, ja, das kann ich. Ich glaube, ihm war eh bewusst, dass der Sieg sehr schwer für ihn wird, weil ihm doch einfach Explosivität fehlt und bei so einem Rennen das dann doch häufig mal gefragt ist. Und da hat er sich jetzt mal da vorne hingespannt und den Zug angetrieben, hat am Ende aber nicht zum Erfolg geführt.
An ihm lag es aber nicht.
Ja, aber generell muss man sich natürlich als Belgien schon die Frage stellen. Am Ende ist Jasper Stuyven als Vierter der Beste. Der war dann in der Gruppe derjenigen, die nachgesetzt haben. Er hat es dann aber im Sprint eben nicht geschafft, wird am Ende Vierter. Und da muss man sagen, Belgien, die halt mit 4, 5 Fahrern angetreten sind, die so ein Rennen auch gewinnen können, am Ende mit Platz 4, ich glaube, das ist schon eine Riesenenttäuschung im eigenen Land. Da muss einiges schiefgelaufen sein, meiner Meinung nach. Wenn man jetzt nur mal die reinen Fakten zählt. Und dann ist die Frage, hat man da Remco zu sehr verpowert? Was hat Wout da gemacht? Hat er sich zu sehr auf Van der Poel konzentriert? Hatte er nicht die Beine? Also
ich glaube, man kann es da tatsächlich relativ vereinfacht runterbrechen. Wout hatte nicht die Beine. Also hat er auch in den Interviews danach gesagt, er hatte nicht seinen besten Tag, er hatte einfach nicht die Beine. Ist jetzt nicht so, dass er ein katastrophales Rennen und unter Ferner liefen. Er wird ja am Ende immer noch Elfter. Er wird in der Mathieu van der Poel-Gruppe, landet er dann mittendrin. Da war noch, Mohoric war nicht mit drin. Also van der Poel, Seneschal, Colbrelli. Also mit den Leuten fährt er ins Ziel. Es ist nicht so, dass er sagt, oh Gott, hat der versagt und wird 25. oder so. Aber er hatte einfach nicht die Beine, um halt ganz vorne mit reinzufahren. Das hat man gemerkt. Und dann hast du mit Jasper Stuyven noch eine Option. Der wird im Sprint dann knapp geschlagen. Okay, für den kann es ein Leid tun. Sicherlich nicht das Ergebnis, worauf Belgien gehofft hätte. Die haben sicherlich mit einem Weltmeistertitel oder mindestens mit einer Medaille geliebäugelt. Aber sagen wir es mal so, der Plan mit Remco hat ausgeführt. Und ja, wenn du den Topfahrer hast, der jedes Eintagesrennen der Welt gewinnen kann und für den genau das vielleicht auch ein Kurs ist und der auch auf einer Wellenlänge mit Alaphilippe an einem guten Tag ist, wenn der halt nicht den besten Tag hat und nicht die Beine, dann ist es so. Also es kommt jetzt bei Wout auch nicht allzu oft vor, dass er nicht die Beine hat, sagen wir es mal so. Du kannst dich bei ihm ja normalerweise schon gut darauf verlassen, dass er schon sehr weit vorne einfach reinfährt immer.
Ja, aber hat man dann nicht halt vielleicht zu viel auf die Wout-Karte gesetzt? Klar muss man viel auf die Wout-Karte setzen, aber wenn du so viele Fahrer dabei hast?
Naja gut, also dass Wout nicht die Beine hat, das hat er jetzt nicht nach einer Stunde gemerkt, sonst hätten sie den Plan, glaube ich, auch nochmal umgestellt, aber hinten raus im Finale hat er dann gesehen, es reicht einfach nicht und dann hattest du ja immer noch Jasper Stuyven vorne und da muss man sagen, gut, dann hat er halt einfach noch eine Konkurrenz gehabt, beziehungsweise Alaphilippe war dann einfach nochmal eine Nummer zu krass. Ja, und Jasper Stuyven ist ein guter Fahrer, aber jetzt auch kein Top-3-Fahrer der Welt, wo du sagst, der muss dann da gewinnen oder muss dann da gewinnen. Dylan van Baarle, der aktuell in unfassbarer Form ist. Michael Wahlgren, der jetzt auch im Herbst auf einmal richtig gute Ergebnisse nochmal einfährt. Die sind einfach top drauf. Wie gesagt, das ist für mich eigentlich die größte Überraschung der WM, Platz 2 und 3. Also gerade Michael Wahlgren, der das ganze Jahr über eigentlich, ehrlich gesagt, kaum aufgefallen ist. Jetzt hat er mitten im September nochmal zwei italienische Rennen gewonnen auf einmal. Dylan van Baarle, der ist, würde ich mal behaupten, durch die WM in richtig guter Form. Ich denke mal, mit dem muss man in der Form auch für Paris-Roubaix rechnen, wo er starten wird, meines Wissens. Also das ist eigentlich für mich die Nachricht eher noch als alles andere bei der WM. Platz 2, 3, insgesamt auch die Top 10. Ein paar eher überraschendere Namen dabei.
Marcel Reich-Ranicki hat immer, wo ich sehr großer Fan davon bin. Jetzt geht's, wird ein wilder Vergleich. Yes, pass auf.
Ich dachte, jetzt kommt Mathieu van der Poel, was auch immer. Marcel Reich-Ranicki, jawohl.
Pass auf, wenn der über Literatur spricht, dann sagt er immer, ich lese, ob mir ein Buch gefällt oder nicht. Das lege ich für mich fest und die Gründe dafür finde ich schon. Und so ging es bei mir bei dem Rennen auch. Ich habe mir gedacht, eigentlich, was ist da schiefgelaufen? Wout van Aert, da muss doch irgendwas schiefgelaufen sein. Und dann bin ich so durch meinen Kopf. Was könnten die Gründe sein? Was lief da schief bei Belgien? Und so viel kommt mir gar nicht in den Kopf, was da schief lief. Ich komme wirklich einfach zu dem Schluss, er war einfach nicht stark genug. Also ich habe wirklich, so viel denke ich mir taktisch, was hätten sie noch besser machen können? Klar, ein, zwei Mal ist er vielleicht zu viel mitgefahren oder wie auch immer. Aber am Ende ist es wirklich für mich einfach, er war nicht stark genug an dem Tag und Frankreich war super stark drauf.
Dass du Marcel Reich-Ranicki zitierst und ihn dabei aber nicht imitierst, ist natürlich enttäuschend an der Stelle.
Oder angemessen. Ich weiß es nicht.
Ich möchte noch ein Wort zu den Italienern verlieren, weil ich glaube, die hatten sich auch einiges mehr vorgenommen mit Sonny Colbrelli. Er hat danach auch gesagt, er hat zu sehr das Augenmerk auf Mathieu van der Poel und Wout van Aert gelegt, ist deswegen da dann nicht bei der Attacke mitgegangen. Das, glaube ich, war bei den Italienern auch schwierig. Vor allem waren sie sich nicht so ganz sicher, ob es nicht doch die bessere Option ist, auf Giacomo Nizzolo zu gehen oder auf Sonny Colbrelli. Die haben sich da auch irgendwie taktisch ein bisschen verzettelt gehabt, meiner Meinung nach. Da wäre auch deutlich mehr möglich gewesen, glaube ich.
Ja, die haben sich vor allem gestritten. Wir haben so viel über die gute Abstimmung im italienischen Team gesprochen und da hat man gemerkt, da war sie nicht mehr so ganz da. Also da waren dann noch Colbrelli und Nizzolo in einer Gruppe. Und ich glaube, deren Taktik war die folgende. Colbrelli ist der Kapitän, aber wenn Nizzolo es schafft auf die letzten 10 Kilometer, dann ist er der Kapitän für den Schlusssprint. Ich glaube, könnte ich mir vorstellen, war die Aufteilung. Und dann war er noch da und dann hat, glaube ich, Sonny Colbrelli gemerkt, ach scheiße, der ist wirklich so weit gekommen und wollte dann nicht mehr für ihn fahren. Und dann hatten die ein kleines Wortgefecht miteinander und am Ende ist dann doch, haben sie beide nachgeführt. Aber das ist dann auch schwierig natürlich. Die wollen natürlich beide Weltmeister werden. Und wenn Nizzolo so weit kommt, ist es natürlich erstmal beeindruckend zu sehen, auch wie gut er drauf ist.
Ein bisschen ähnliches Problem, glaube ich, hatte auch Tom Pidcock, dass er zu lange auf Mathieu van der Poel und Wout van Aert vertraut hat, dass die da noch schon nochmal irgendwann Gas geben und dass die Gruppe da irgendwann nochmal rankommt. Und dann hat er irgendwann gemerkt, ups, jetzt ist der Franzose da vorne weg und dann ist da auch noch Dylan van Baarle und Valgren und Stuyven und Paulus. Ja, was mache ich jetzt? Dann ist er auf einmal noch auf eigene Faust losgefahren, hat die fast noch eingeholt. Also der hatte eigentlich richtig gute Beine. Bei dem, glaube ich, ist taktisch das komplett schief gegangen, weil sonst wäre Tom Pidcock auf jeden Fall einer für mindestens das Podium gewesen, rein von der Leistung an diesem Tag her.
Er war natürlich auch einer, bei dem das Team, glaube ich, nicht so da war. Und dann am Ende ist es auch schwierig. Es ist ja immerhin so Klassikern. Dann am Ende bin ich mir nicht mal sicher, ob Michael Valgren zum Beispiel bessere Beine hatte als Florian Seneschal zum Beispiel. Aber manchmal ist man in taktischen Rollen gefangen. Manchmal verpasst man eine Attacke und dann ist man auf einmal in der Gruppe und dann hilft es auch nichts da, manchmal alleine nach vorne zu kommen. Klar, für Pidcock war es jetzt nochmal ein guter Platz. Aber zum Beispiel wäre ich mir ziemlich sicher, dass Van Aert oder Van der Poel sicherlich auch nochmal die Beine gehabt hätten, zumindest aus der Gruppe zu attackieren. Aber das ist denen dann ehrlicherweise auch scheißegal, ob die, also da geht's bei den beiden geht es ja nur um Platz 1. Ob die dann Siebter oder Zehnter werden, das ist dann denen sowas von egal.
Was ich einfach auch nochmal krass finde bei so einem WM-Rennen, das von Anfang an so hart gefahren wird. Ich habe vorhin schon gesagt, man sieht wieder, wie viele Fahrer das Rennen gar nicht beendet haben. Und das, man muss auch einfach nochmal sagen, bei so einer WM, was für ein elitäres Feld an nicht so vielen Fahrern das ist, die da annähernd vorne reinfahren können. Also wie groß dann schon die Abstände sind von den, ja, ich würde mal sagen, der Stelle Top 10, Top 15 vielleicht. Da ist dann schon ein richtig großer Abstand zu Platz 15 bis 20 und 25 und danach sind, also auch gute Fahrer, auch richtig gute Fahrer, haben dann schon richtig viel Abstand. Also um da ganz vorne reinzufahren, da kommen einfach nicht so viele Fahrer in Frage. Das ist echt krass.
Wie gut dann die Beine bei denen da hinten sind, immer, das weiß man immer gar nicht, weil natürlich bei einer Grand Tour versuchen noch mehr Leute da irgendwie knapp ranzukommen, weil es um was geht. Aber bei der WM ist ja ehrlicherweise, also da geht es um Top-10-Platzierungen und ob 20 oder 25 interessiert da auch niemanden mehr. Aber du hast natürlich recht, ja, man muss absolut gut drauf sein. Ja. Wenn um Wout van Aert auf so einem Kurs abzuhängen, da musst du gute Beine haben. Da kann man nicht drum rumreden gerade. Valgren und Stuyven, der da in seiner Heimat so ein rausgehauen hat und dann leider im Sprint nicht aufs Podium kommt, hat mir fast leid um den getan. Ich hatte noch einen Gedanken, und zwar ist der französische Nationaltrainer Thomas Vöckler, sagt man glaube ich bei uns. Und ich glaube, das hat man gesehen, dass der Nationaltrainer ist. Der hat seine komplette Truppe auf Angriff gebürstet. Das erste Mal glaube ich, dass man sieht, dass ein Trainer einen Impact hat auf eine Mannschaft, oder?
Ja, er hat es vor allem auch im Finale dann immer wieder, ist er zu Alaphilippe nochmal hingefahren, hat aus dem Auto dann nochmal mit ihm gesprochen. Er hat ihm wohl, das hat Alaphilippe oder ich weiß nicht, ob Vöckler das danach im Interview erzählt hat, ich habe auf jeden Fall was gelesen, dass er dann auch nur so einen Satz fallen lassen hat wie, vertraue einfach deinen Instinkt.
Fahr einfach nach deinen Instinkt. Was sagst du zu deinem Fahrer wie Alaphilippe da denn noch? Nach 5 Stunden WM-Rennen, das brutal hart gefahren.
Ich glaube, der sagt einfach,
mach mal 2-3 Attacken und sei sicher, dass bei der letzten die Zunge schön rausgestreckt ist und dann machst du schon.
Das ist wirklich mein letzter Punkt zu diesem WM-Rennen. Der größte Showman, den der Radsport hat. Und es tut dem Radsport gut. Ich mag das nicht immer, wie er fährt, aber der Mann, der tut dem Radsport gut, wie er allein schon seinen Sieg vorbereitet. Er weiß es ja ungefähr schon. 6-7 Kilometer vor Ende weiß er wahrscheinlich schon ungefähr, dass er gewinnen wird. Also die Wahrscheinlichkeit ist da relativ hoch, dass sie ihn nicht mehr reinfahren. Und dann ist es auch so eine Art von Vorbereitung von so einem Jubel, sich selber nochmal leidender darzustellen, als man wirklich ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das tut.
Immer also wenn die Kamera die, natürlich.
Ja, und aber ich finde es geil. Das tut dem Radsport gut. Nichts gegen Mats Pedersen, aber der ist ein langweiliger Vogel. Niemand weiß, was er für ein Typ ist. Ja, der ist ja ein guter Radfahrer, aber der ist natürlich kein so ein Typ, der auffällt. Oder wenn jetzt Stefan Küng, den mag ich unglaublich gern, aber der ist kein so ein Outgoing-Typ. Ja. Und so ein Julia Alaphilippe, der ist einfach, der tut dem Radsport auch gut.
Er produziert geile Bilder. Man merkt, du denkst in Fernsehbildern, Jonas. Das muss man sagen. Ja, Mats Pedersen, auch nochmal, der ist echt richtig bitter gestürzt. Relativ früh gab es dann einen Sturz. Ich glaube, der hat auch deswegen wahrscheinlich dann auch nicht gefinisht, wo er sich umschaut, um kurz ein Zeichen zum Auto geben. Und in dem Moment, wo er sich gerade wieder nach vorne dreht, ist jemand vor ihm gestürzt und er fährt auch schon rein. Also du siehst es im Rennen 500 Mal, es dreht sich kurz um, zeigt einen Finger oder irgendein Zeichen zum Auto, passiert die ganze Zeit und er hat keine Chance, weil vor ihm irgendwer stürzt und er fährt voll drauf rein. War eine Vierergruppe, richtig bitter. Der Sturz ging dann, ich auch nochmal gesehen, dachte mir, oh nein, der arme Kerl auf den engen Straßen.
Nur um da sicher zu gehen, ich habe nicht gewusst, dass er gestürzt ist, sonst hätte ich ein anderes Beispiel genommen. Also ich wollte jetzt nicht ausdrücken, dass ich froh bin, dass Mats Pedersen gestürzt ist, aber ich glaube, es gibt einfach für einen Radsport, der doch eine Randsportart ist, ist einfach so ein Typ, der Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist Julia Alaphilippe als der legitime Sagan-Showmaster-Nachfolger. Ist ja einfach. Und das tut dann auch mal gut, dass er da gewinnen kann. Für ihn ja auch optimal. So viel hat er auch noch nicht gewonnen dieses Jahr.
Schau dir die Titelseite der L'Equipe an. Heute einfach nur Julian Alaphilippe in seinem Vogel-Dance-Winning-Move quasi drauf. Ja, das schafft dann auch nicht jeder. Du brauchst eben auch das Bild entsprechend dazu. So ehrlich muss man auch teilweise sein.
Vor allem tut er immer so ungläubig. Und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn er sich da morgens an die Rennlinie stellt, dass er sich schon relativ genau vorstellen kann, wie er sich das Rennen gewinnt. Also so ganz überraschend kommt für ihn solche Siege auch nicht. Das kann man mir nicht sagen.
Ja, er will auf den Threepeat eventuell jetzt gehen.
Ist, glaube ich, auch erst der vierte Fahrer, der den WM-Titel verteidigen kann. Ah, Sagan hat es ja gleich dreimal gemacht, aber...
Aber Nissan ist Australien, glaube ich, oder? Wenn die auf ihre Fahrer die Strecke anpassen, dann...
Dann wird es Caleb Ewan.
Dann wird es eine Caleb Ewan-Strecke und dann... gut, nach dem Jahr will ich jetzt nicht sagen, dass er es nicht schaffen kann, aber es wird schwieriger, das will ich sagen.
Ein Wort noch zu Nils Polit, der auch ein richtig gutes Rennen gefahren hat, der auch die Initiative dann mal unternommen hat, der zwischendrin auch attackiert hat, auch weggekommen ist. Auch Platz 16 am Ende für ihn. Sicherlich hat er vielleicht auch sogar auf ein bisschen mehr gehofft, aber trotzdem, der ist da schon im erweiterten Spitzenkreis auf jeden Fall da. Und ich würde auch behaupten, die Form für Paris-Roubaix scheint zu stimmen. Ist, denke ich, ein gutes Rennen gefahren mit Platz 16 für ihn. Bin ich dann sehr gespannt, was am Holy Sunday passiert.
Ja, der wird in Form sein. Das hat er sich sicherlich ausgeguckt, das Rennen. Ich glaube, am Sonntag ist er am Start, der Nils Polit. Da muss er es beweisen auch. Also klar, er hat es mit der Tour-Etappe schon mal bewiesen, aber da bei Paris-Roubaix, dass es, wenn er halt wirklich ein Klassikerfahrer sein will, hat er es bisher bei den Klassikern noch zu selten zeigen können. Und jetzt Paris-Roubaix ist der ihm am meisten liegt. Da muss er jetzt auch abliefern, muss man auch ehrlich sagen. Dafür haben sie ihn bei Bora sicherlich geholt.
Sind wir gespannt. Jetzt habe ich natürlich schon die perfekte Überleitung für Sonntag gegeben und muss trotzdem nochmal zurückgehen, weil wir eben das elitäre Feld angesprochen haben, die Top 10, Top 15 und so weiter fahren. Weil wir vorhin auch mit Norwegen hatten, ihr habt es ja auch schon angesprochen, auf Platz 12 einfach Markus Hulgaard. Ich gebe zu, ich habe den Kerl davor noch nie gehört. Wie gut ist der bitte gefahren? Wir haben es schon angesprochen, oder habt ihr es vorhin gesagt, weiß ich gar nicht mehr, der lange eben auch bei Uno X gefahren ist, die nächsten zwei Jahre bei Trek unter Vertrag stehen wird. Aber rein von den Ergebnissen dieses Jahr, er hat eine Etappe beim Arctic Race of Norway gewonnen, ansonsten fährt er aber viele Pro-Rennen eigentlich nur. Ja, wenig in Erscheinung getreten und bei der WM in so einem Rennen Zwölfter zu werden, ist auch erstmal eine Ansage.
Der ist gut drauf, ja. Mit 26 hat er nochmal jetzt einen relativ großen Sprung gemacht, muss man sagen. In der Leistung und mal sehen, was er nächstes Jahr bei Trek machen kann. Aber klar, also 12. bei so einem Rennen zu werden, vor allem ist er noch relativ aktiv gefahren sogar. Er ist erstmal ziemlich stark, genauso wie Valentin Mordois, der super viele Aufgaben übernommen hat für Julien Alaphilippe und der da 13. wird. Also da waren schon ein paar richtig, richtig gute Fahrer dabei.
Ich gebe zu, das wäre der nächste Name, den ich davor noch nicht gehört hatte.
Valentin Mordois?
Ja.
Über den haben wir hier auch schon mal gesprochen, sicherlich. Ja,
du weißt, wie gut ich zuhöre.
Der war bei der Tour de France dabei, also irgendwann da haben wir auf jeden Fall mal über ihn gesprochen. Aber das sei dahingestellt.
Lass uns zum Wochenende kommen, oder?
Sollen wir nach vorne schauen? Samstag.
Warte kurz. Wir müssen jetzt erstmal noch kurz ins Plenum fragen. Noch Fragen? Noch Fragen dazu? Ist noch irgendwas offen? Denn jetzt kommt noch der Blick in die Zukunft. Was bringt uns das jetzt? Was wir
der
hier
Ausblick, ja genau. Stimmt. Der Ausblick, wo man einfach noch so zwei, drei Stichpunkte noch hinklatscht, lieblos.
So halbscharige Prognosen, als hätte man
in dieser einen Woche,
in der man sich auf dieses Referat vorbereitet hat, als könnte man irgendwie als Experte jetzt eine Zukunftsprognose abgeben.
Ich habe aber noch eine Frage an euch.
Ja?
Und zwar müssten bei U23 und Junioren in den Rennen das Zeitfahrmaterial einheitlich sein.
Warte kurz, jetzt müssen Thomas und ich uns so verlegen angucken.
Ich habe mich gar nicht gemeldet, ja, scheiße.
Thomas, hast du, ich glaube, du hast dich mit dem Thema mehr beschäftigt, oder? Weil ich habe den anderen Teil eher gemacht.
Hast du nicht gesagt, dass du das machst? Ja,
Der den Teil bearbeitet hat, ist leider krank.
Oh, die Folie habe ich jetzt leider daheim vergessen. Nee, ich mache das, was ich in Referaten früher auch immer gemacht habe, einfach ein bisschen improvisieren, keine Ahnung. Ja, also logischerweise wär das am fairsten. Aber wie willst du das denn? Also, das ist so ein bisschen so eine sehr schwierige Diskussion, finde ich, weil wie willst du das erreichen? dass du gleich gutes Material hast, gerade in so einer...
Einheitsmaterial.
Ja.
Jeder bekommt das gleiche Rad.
Aber das hast du ja selbst bei Tour de France oder so.
Aber dann, was machen dann Sponsoren? Dann hast du kein Geld und so weiter. Also gerade in solchen Sportarten, die halt nur von Sponsoren und so weiter leben, wo auch 10 verschiedene Radhersteller sagen müssen, hey, wir haben aber das wirklich schnellste Rad. Ja, es ist bei den Junioren nochmal schwieriger, weil die nochmal darauf angewiesen sind, dass sie einfach ein Rad haben. Da ist der Unterschied tatsächlich einfach sehr, sehr groß. Das muss man sagen. Also gerade beim Zeitfahren ist das brutal, wie... Ja, dass da nicht zwangsläufig der allerstärkste Fahrer oder allerstärkste Fahrerin gewinnt oder gewinnen muss, aber ja, wie willst du das denn erreichen? Das ist das Schwierige. Jonas, wem erkläre ich das als dem Formel-1-Regisseur, wie groß Materialunterschiede in so einem Rennsport sein können?
Ist ärgerlich. Ich glaube, niemand ist zufrieden mit der Situation da. Also, dass einfach die Unterschiede so gewaltig sind. Und im Radsport auch.
Ja, ich bin nur so ehrlich, ich bin auch nicht zufrieden, aber ich habe keine Lösung dafür.
Ja, genau. Ich auch nicht. Deshalb habe ich ja auch die Frage gestellt. Ich hatte auf ein Wunder gehofft. Natürlich ist ein Wunder, treten selten ein. Dann lass uns nach vorne schauen, oder? Samstag, Paris-Roubaix der Frauen. Zum ersten Mal Premiere. Endlich. Nach wie vielen Jahren angekündigt? 2 Jahre ist ausgefallen jetzt, glaube ich, oder?
Naja, gut. Zum zweiten Jahr ist es im Frühjahr ausgefallen, aber
so ist
es wurde genau. Ja diesmal dann so nicht komplett abgesagt, sondern eben nach hinten verschoben. Und jetzt findet es halt eben Oktober statt, anstatt im Mai, April, wo es sonst immer ist. Und ich freue mich drauf, muss ich sagen. Frauen bei Paris-Roubaix, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass das nicht das letzte Rennen von Anna van der Breggen ist. Hätte ich gerne auch nochmal gesehen. Ich bin schon ein bisschen traurig, muss ich auch sagen. Anna van der Breggen, gerade in dem Jahr nochmal sehr sympathisch aufgefallen, wie viel sie für Teammitgliederinnen gearbeitet hat und jetzt auch bei der WM spielt sie dann die Wasserträgerin einfach und sagt Tschüss, so ganz klamm, heimlich irgendwie.
Sie macht aber einen smoothen Übergang. Also wie Marlen Reusser heute auch in ihrem Instagram-Post geschrieben hat, wusste ich ehrlicherweise auch noch nicht. Übernimmt sie ja direkt bei SD Works nächstes Jahr auch eine Rolle in der sportlichen Leitung.
Darüber haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, dass Demi Vollering ja sozusagen Thomas, du hörst es manchmal nicht so.
Ich höre echt schlecht zu. Ja. Scheiße, das ist immer der Punkt. Wenn man irgendwas sagt und die anderen beiden schauen dann so Kopfschüttel an, ich so, oh scheiße. Entweder erzähle ich halt kompletten Schmarrn oder wir haben schon drüber gesprochen. Ja, ihr wisst es, das ist nebenzu immer Pro Cycling Stats offen und dann hört man mal kurz nicht zu. Hoppla.
Alles gut.
Ja, Favoritin? Ja, wollte ich gerade fragen. Wer sind die Favoritin? Ich habe mir extra nochmal gerade aufgerufen, bei den anderen beiden Kopfsteinpflasterrennen, Flandern-Rundfahrt und Gent-Wevelgem. Flandern-Rundfahrt Annemiek van Vleuten gewonnen, Lisa Brennauer zweite, Gent-Wevelgem, Marianne Voss gewonnen, Lisa Brennauer dritte. Lisa Brennauer, absolute Kandidatin, oder? Fürs Podium beim ersten Mal Paris-Roubaix.
Absolut. Sie hat uns ja, letztes Jahr hatten wir sie im Frühjahr zu Gast, da hat sie auch gesagt, dass sie sich da mega drauf freuen wird. Jetzt ist das natürlich verschoben und alles, aber logischerweise, also Paris-Roubaix wird für alle Fahrerinnen mit eines der Highlights schlechthin sein, kommt ihrem Profil entgegen. Also auf Top 10 würde ich auf jeden Fall mal Geld wetten.
Dann ist natürlich die Weltmeisterin dabei, Elisa Balsamo, die ist sicherlich in der Form da auch nicht ganz unprädestiniert für auf diesem Kurs. Ellen van Dijk, glaube ich, ist auch eine, die auf Kopfsteinpflaster sicherlich, also wir haben natürlich noch jetzt nicht diese flacheren Kopfsteinpflaster-Passagen, wie sie jetzt bei Paris-Roubaix sind, gesehen von vielen Fahrerinnen. Das ist einfach da die Premiere, das gibt es nicht so oft in bei den Frauen. Und deswegen bin ich da so ein bisschen gespannt, wer sich da dann auf diesen technischen Passagen da als beste Fahrerin wirklich rausstellt. Ansonsten würde ich aber sagen, dass eine Emma Norsgaard da mit vorne anzusiedeln ist, eine Lizzie Deignan, also so die endschnellen Fahrerinnen, die da einfach, Marianne Voss natürlich definitiv auch, die da
die Norwegerin, oder noch? Die Otro Blutwig und jetzt habe ich den zweiten Namen nicht vergessen, sollten vorne mit reinfahren können. Lotte Kopecky, also das sind schon sind die Namen, glaube ich, die ich auf jeden Fall noch nennen würde.
Bevor wir wieder
Marlen Reusser.
Ja. Oh yes, da bin ich mir nicht sicher. Also ich glaube, von der Wattzahl her ist sie ja so ein bisschen der Nils Poli-Type oder eher Cancellara-Type natürlich. Aber Da bin ich mir nicht sicher, wie es vom Bikehandling ist. Ich glaube, es ist nochmal eine krasse Umstellung. Also da,
das meine ich eben. Das haben wir einfach auch noch zu wenig genau. Da in, auf solchen Passagen gesehen, wie sie es eben im Paris-Roubaix gibt.
Ist nochmal ein gewaltiger Unterschied zur Flandern-Rundfahrt. Das ist schon klar. Also auch von der, wie verrückt diese Pflasterpassagen sind. Also da werden wir am Wochenende wieder die klassischen Instagram-Bilder sehen, wenn einfach eine 10 cm Lücke zwischen zwei so Kopfsteinpflaster-Dingern ist und man denkt, ja nee, da sollte man nicht mal mit einem Mountainbike drüber fahren. Das scheint mir ein bisschen zu gefährlich zu sein.
Wetterprognose? Eventuell regnet es.
Heiterbimba.
Dann wird es nochmal.
Stell das einfach mal spannender. In den Raum. Aber ich glaube, wir haben wahrscheinlich alle Namen angesprochen, die in die Top 10 fahren werden. Gewinnen wird im Zweifel jemand ganz was anderes, den wir wahrscheinlich wieder nicht mal genannt haben. Ich würde sagen, die Strecke ist bekannt. Zu der Paris-Roubaix muss man gar nicht so viel sagen. Direkt zu den Wetten. Wer? Drunkbet, Hardbet und Objektiver und Kopf. Kopftipp.
Kopf, Marianne Voss. Die hat noch eine Rechnung offen nach dem WM-Rennen. Das ist, glaube ich, ein Rennen, das ihr liegt und da wird sie sich den Sieg holen.
Soll
ich alle durchmachen oder?
Nee, dann machen wir es heute mal andersrum. Machen wir erst jeder Kopf. Ich sag, Lotte Kopecky macht's.
Ah, für mich ist Emma Norsgaard. Holt sich den Digga.
Okay, dann der Herztipp.
Der Herztipp, ich würde es Lizzie Deignan gönnen, weil sie einfach ein sehr, sehr schwieriges Jahr hatte bisher und so ein bisschen ja auch kritisiert wurde, weil sie halt natürlich einfach die vergangenen Jahre so stark war. Und dieses Jahr ist ihr noch nicht allzu viel gelungen. Einen Sieg gab es bei der Tour de Suisse der Frauen. Da hat sie zumindest dann das Gesamtklassement gewonnen, aber ansonsten hatte sie ein schwieriges... Ah, nee. Zeitfahren hat sie beim Giro noch gewonnen. Hatte ich noch übersehen. Aber ansonsten halt nicht, was ihre Ansprüche sind, glaube ich. Und deswegen wird sie, glaube ich, auch nochmal ein Augenmerk auf dieses Rennen legen. Und ihr würde ich es gönnen.
Okay. Einer muss sie sowieso nennen, aber ich würde mich wirklich freuen. Erste Ausgabe Paris-Roubaix für Frauen und Lisa Brennauer räumt das Ding direkt ab. So.
Jetzt hast du mir natürlich meinen Pick geklaut, alles dahingestellt. Katarzyna Niewiadoma ist mein Herzpick. Der würde es richtig gönnen. Die hat noch kein Rennen dieses Jahr gewonnen und fährt so geil Fahrrad. Also es macht einfach immer Spaß, wenn sie dabei ist.
Das wäre jetzt tatsächlich mein Drunkbet gewesen. Ja. Das ist tatsächlich, ja, also sie ist natürlich diejenige für diese harten Antritte, für Berge, für steile Passagen. Ich glaube nicht, dass das ihr liegt. Diese Kopfsteinpflaster-Passagen. Deswegen ist Katarzyna Niewiadoma mein Drunkbet.
Ich glaube auch nicht, dass sie es gewinnt, aber deshalb würde ich es ihr von Herzen gönnen, so ein Rennen dann zu gewinnen, nach so einer starken Saison und tatsächlich ohne Sieg zu bleiben. Fände ich sehr hart.
Und jetzt Drunkbets.
Hast du schon deinen gemacht, Thomas?
Ich habe ihn gemacht.
Ach, du hast ihn. Ah, stimmt, den hast du ja vorgezogen. Nee, okay. Drunkbets, ja, dann ist natürlich klar. Miki Kröger kommt mit der Goldmedaille und räumt das Ding ab.
Hat sie wieder so schöne Auflagen wie beim Teamzeitfahren?
Das wäre schön.
Bei der WM? Was war das denn an diesem Zeitfahrrad?
Das führt jetzt auch schon wieder zu weit. Lass uns die Wetten durchziehen.
Ah, dann gehe ich mit Trixi Worak. Ist dabei für Trek. Räumt das Ding ab von ganz weit hinten.
Ich möchte nur mal ganz kurz festhalten, jetzt wo wir mit den Wetten durch sind, wir haben keinen einzigen Namen von SD-Works genannt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Deswegen werfe ich einfach nochmal zum Schluss, kurz bevor wir zu den Männern reingehen, nur mal kurz so die Namen Julien Dor und Chantal Vandenbroek-Blaak in den Raum. Einfach nur, dass
SD-Works so viele
sind.
Rennen gewinnen würde.
Nicht mal ein World-Tour-Team, haben die schon mal was
also
gewonnen?
Also Vandenbroek-Blaak ist, glaube ich, auch nicht so die schlechteste Wahl.
Hat die schon jemals ein Rennen gewonnen? Naja. Okay, an sich muss man sagen, das will ich einfach nur kurz einwerfen, bevor wir zum Männerrennen in Paris-Roubaix kommen. Wie krass ist dieses Wochenende einfach schon wieder? Wir haben Paris-Roubaix, aber Giro dell'Emilia ist nur ein Pro-Rennen. Wenn man die Startliste anschaut, auch am Samstag, kann man da ruhig mal noch ein Second Screen neben Paris-Roubaix der Damen aufmachen. Tadej Pogacar, Primoz Roglic, João Almeida, Jonas Vingegaard, Adam Yates, Remco Evenepoel, Alexander Vlasov. Ein paar kommen noch dazu, ich will jetzt nicht alle aufzählen. Das hat einen absurd gutes Startfeld. Ich würde mal behaupten, alle Weltklassefahrer, für die Paris-Roubaix nichts ist, starten anscheinend da. Der Auftakt in die italienischen Herbstklassiker. Also da kann man ruhig mal ein Auge drauf haben. Wird ein sicher geiles Rennen. Das war's von meiner Seite, mein Hinweis. Meine Prognose in die Zukunft. Ja, vielleicht wird das Spannendere dann. Ja, wahrscheinlich nicht. Dann Paris-Roubaix der Männer. Ich glaube, auch da müssen wir wahrscheinlich zum Rennen an sich gar nicht so viel sagen. Wollen wir direkt in die Wetten gehen? Das wollen wir noch hören. Jetzt. Oder willst du noch was sagen zum Rennen, Jonas?
Nee. Wetten. Wetten.
Wetten ist das, was die Leute hören wollen.
So.
Oder auch nicht. Ist mir auch egal. Wir wollen auf jeden Fall wetten. Kopftipp.
Also. Jonas fängt an, diesmal andersrum.
Okay. Mein Kopf sagt, ich muss mich kurz sortieren. Michael Wallgren.
Oha, ja.
Hatte ich tatsächlich auch überlegt. Mein Kopf sagt aber, Mathieu van der Poel kann man, glaube ich, gar nicht sagen. Ja, also klar ist er natürlich einer der Top-Favoriten, aber ich glaube, er ist nicht in der Form, dass er das da gewinnt. Komm, ich sag Nils. Nils macht
stark.
Das.
Stark. Ich bin tatsächlich auch fast schon am Überlegen, auf Dylan van Baarle zu gehen. Einfach, weil er mir bei der WM so gut gefallen hat. Ich würde als Kopftipp, ich sage trotzdem, Kasper Asgreen macht's. Dann, euer Herz.
Mein Herz sagt Alexander Christoph.
Ah, wenn es regnet.
Regnet's?
Oh, ist ein verregneter Christoph. Wie man Christoph nur noch aufs Wetter runterbricht.
Ja, ist das, echt so. Ist danke Mann. Dafür, Michael Scher.
Herztipp. Boah, wer wäre dann bei Regen? So ein Stefan Küng aus dem Nichts. Fährt der bei Regen darüber, das wäre auch schön. Ja, also da muss man auch nicht Spolit mal nennen. Du hast ihn schon als Kopftipp gemacht. Würde mich auch freuen für ihn, wenn er da. Das war ja die letzte Ausgabe von Paris-Roubaix, oder? Wo er Zweiter geworden ist. Seitdem gab es ja keinen Paris-Roubaix mehr. Oder vergesse ich jetzt eins? Nee, das müsste die letzte Ausgabe gewesen sein. Wenn er jetzt quasi den zweiten Platz noch zum Sieg umwandelt.
Ich sag, für die Nostalgie, mach das schon wieder. Philipp Gilbert. Das ist mein Herztipp. Finde ich schön. Einfach
dann füge ich
fortsetzen. Klar hat er schon genug gewonnen von den Dingern, aber das wäre doch eine für die Story. Nehmen wir das doch nochmal gerne mit.
Ja, okay, schon genug dann leite ich mein
kleinen Dingern da.
Dann mache ich mein Drunk Bet, leite ich genauso ein wie du für die Nostalgie. Er macht's nochmal. Niki Terpstra.
Du was heute nimmst du wirklich alles weg. Mein Drunkbet ist Anthony Turgis, glaube ich, den ich hier auch schon oft gefeatured habe. Und ich hoffe, dass er sehr, sehr gut fahren wird bei Paris-Roubaix.
Ich dachte, dann, jetzt kommt schon Degenkolb von euch oder so.
Muss ich ja, gute Besserung erstmal an Dege. Der ist ja gestern schwer gestürzt. Ja, bei dem ist, glaube ich, noch nicht klar, ob er starten kann. Er hat sich zwar gemeldet, dass jetzt nichts gebrochen ist wohl und dass es soweit okay ist, aber noch Schmerzen hat und jetzt erstmal schauen muss, wie er jetzt die Woche fahren kann und alles. Das sah gestern echt bitter aus. Ich hoffe natürlich und drücke ihm die Daumen, dass er starten kann. Das wäre auch nochmal geil, wenn er da nochmal was abräumen kann.
Mein Drunkbet, also wirklich betrunken, bei so einem Rennen auf Movistar zu setzen. Das soll man wirklich nur betrunken tun. Ja, Movistar.
Welcher Fahrer von Movistar?
Ist zwar nicht Enric Maas, sondern Lewis Maas, aber
sein Bruder, oder?
Der macht das. Der macht das definitiv.
Oder Matthias Norsgaard.
Sogar dabei.
Das wäre es natürlich. Emma Norsgaard und Matthias Norsgaard. Das ist der Geschwistersieg bei Paris-Roubaix. Das wäre natürlich eine Story.
Das wäre natürlich auch stark, ja.
Ha, Juri Hollmann
für Movistar. Also ich sag, sollte man auf jeden Fall betrunken, kann man da auf Movistar mal setzen. In so einem Rennen.
Wollt ihr noch da was holen? Ich habe gerade nochmal die tatsächlichen Wettquoten aufgerufen. Mal gucken, wie weit wir entfernt sind von dem, was die tatsächlichen Wettquoten sagen.
Die offiziellen Wettquoten sagen Wout van Aert, oder?
Wout van Aert.
Ja.
Dann Mathieu van der Poel. Ja. Mats Pedersen an 3. Finde ich überraschend. Sagan 4, Asgreen 5. Wer hatte von uns Asgreen?
Ich hatte Asgreen. Ja.
Du hattest Asgreen. Du bist am nächsten dran. Dann Stuyven, Seneschal, Pidcock und Alaphilippe. Da sind auch ein paar betrunkene Leute, die die Wettquoten machen. Die Alaphilippe sehe ich da jetzt erstmal nicht auf 9.
Das setzt sich wahrscheinlich einfach nur zusammen aus bisherigen Ergebnissen, oder? Also ich würde mal behaupten, eine aktuelle Form ist da nicht berücksichtigt.
Aber Julien Alaphilippe steht doch nicht mehr in der aktuellen Startliste.
Also würde mich auch wundern, wenn Julien Alaphilippe bei Paris Roubaix, oder?
Ja, also weiß ich nicht. Kommt.
Ist, hast du sicher, hat, muss sich jemand
hast du nicht die Weltmeisterschaft aufgerufen, sondern wirklich Paris-Roubaix?
Nein, Paris-Roubaix. So ist es. Naja, 3.10.21. Ja. Ja, wer will, kann gerne auf Pidcock wetten. Wünsche ich viel Erfolg. Wallgren ist da noch, ja, Lampard, Poli,
Pidcock, also so vom Bike-Handling.
Ja, kann schon sein, aber da fehlt ihm, glaube ich, einfach Power dann auf der Ebene.
Ja, das ist schon so ein Geheimtipp, also sollte man nicht außer Acht lassen. Aber gut,
so,
wollen wir nicht weiter rumspekulieren, sondern uns das anschauen an diesem Samstag, das Damenrennen.
Um das Referat zu beenden, der Unterschied zwischen Schulreferaten und oder Oberstufen oder dann Unireferaten, muss am Ende immer noch eine Diskussionsthese in den Raum stellen, mit der anschließend diskutiert werden kann. Hat jemand von euch eine gute Diskussionsthese? Ich habe es einfach nur gebracht, habe leider noch keine. Ich muss mir jetzt spontan eine überlegen.
Also eine wie bei einem klassischen Unireferat.
Okay, alles einfach improvisieren. Sag mal.
Der Radsport ist auf jeden Fall, das hat man gesehen, auf dem aufsteigenden Ast. Das kann ich jetzt so rauslesen aus dem, wie ich mich da jetzt mit beschäftigt habe. Würde ich einfach mal sagen, auf dem aufsteigenden Ast ist der Radsport.
Ja, und zweite These, einfach nur um wild zu diskutieren, Paris-Roubaix, weil alle wollen immer, dass es regnet in Paris-Roubaix. Ich sag Paris-Roubaix ohne Regen ist eigentlich geiler. Wenn ich das auf Twitter posten würde, wird sofort der Shitstorm wahrscheinlich kommen. Oder?
Ich finde immer Rennen ohne Regen geiler, aber gut. Ich heiße auch nicht Christoph.
Paris-Roubaix zu hart oder die Fahrer zu weich?
Oh, stark. Das ist eine
interessante These.
Jetzt
damit kann sich jetzt mal jeder auseinandersetzen. Und dann in der nächsten Stunde greifen wir das nochmal am Anfang auf, denn da haben wir jetzt leider keine Zeit mehr für. Die Stunde ist jetzt zu Ende. Aber,
ich fühl mal drauf, dass ihr das vergessen.
Vielen Dank.
Nicht der Gong beendet das Referat.
Alle rennen schon so raus und dann der Lehrer noch, jetzt, das ist unhöflich, hört doch den dreien jetzt nochmal zu, die wollen hier noch ihr Referat zu Ende bringen.
Und dann natürlich das Wichtigste, man fragt dann beim Lehrer, Dozenten, was auch immer nach beim Referat und der will dir erstmal Feedback geben und es interessiert dich natürlich alles ein Scheißdreck, du willst nur die Note wissen, sind wir ehrlich.
Also schreibt uns gerne auf Instagram eine Note für diese Folge.
Oh Gott.
Ich bin gespannt, was da rauskommt, aber individual. Denn
versetzungsgefährdet.
Es war zwar ein Gruppenreferat, aber wir wollen nicht
alle dieselbe Note. Ich habe die ganze Arbeit gemacht, genau, das will ich an der Stelle auch nochmal festhalten, ne? Der Lukas, der ist verkatert aufgetaucht, ne? dem habe ich schön seine Karteikärtchen geschrieben.
Ach, okay, schön. Ich glaube, mit diesem Aufruf.
Aber wir müssen noch ein Handout rumgeben. Das war die letzte Referatsanalogie, die ich noch hatte. Musstet ihr das nicht auch mal machen? Noch am Ende noch so ein Handout teilweise rumgeben oder so?
Ja, klar.
Das ehrlicherweise war das Einzige, womit man sich dann, falls dieses Thema jemals irgendwo abgefragt werden würde, sich nur damit beschäftigt hat, wenn man im Referat nicht zuhört, einfach das Handout nochmal kurz lesen.
Aber das ist schlecht, wenn alle unsere Favoritentipps mal auf einem Blatt Papier stehen, weil dann würden die Leute sehen, oh verdammt, die sind nie richtig, die haben überhaupt keine Ahnung. So, vorbei jetzt für diese Stunde. Lang genug hat es gedauert, das ist für alle die sechste Stunde, von dem her. Macht's gut, bis nächste Woche nach Paris-Roubaix.
Was ab? Der Radsport-Podcast.
Was ab ist eine M94.5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.